Folge 166, liebe Advantage-Hörerinnen und vor allem liebe Patreons. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge unseres lieben Tennis-Podcasts. Ich habe wenig geschlafen. Ich bin beim Davis Cup in Bologna und mir gegenüber sitzt am frühen Freitagmorgen, für mich zumindest früh, in Frankreich der liebe Daniel Wollemasur. Grüße dich.
Guten Morgen, Yannick. Warum hast du eigentlich Kopfhörer auf?
Ja. Ja, und gerade 10 Minuten versucht, dass ich dich über Kopfhörer höre, jetzt machen wir was anderes, aber ich habe sie trotzdem auf, weil das Gewohnheit ist. Außerdem sind meine Ohren ein bisschen angeschlagen, ich sag dir auch warum. Ole, 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 ola. Oh, Argentina. So ging das gestern.
Geiles Lied, ne?
So ging das gestern von 17.25 Uhr bis 1.03 Uhr nach jedem Punkt. In beiden Einzeln und im Doppel. Nach jedem Punkt. Geisteskrank. Und es waren nur 60 in dieser Fangruppe. Jetzt stell dir vor, dieses Davis Cup Match hätte in Buenos Aires stattgefunden. Im Stadion von River Plate oder so. Oder Boca Juniors.
Da hättest du die Kopfhörer auch gebraucht, aber nicht wie jetzt als Ohrenwärmer, sondern als Lautstärkeschutz. Ne?
Ich bin sehr schlecht, was das angeht. Ich krieg Ohrwürmer sofort rein und das ist bei mir drin. Aber ist ein geiler Dings. Ja, ihr habt schon mitbekommen, ich bin beim Davis Cup, bei den Davis Cup Finals in Bologna. Wally ist in Frankreich bei seinem französischen Bundesliga-Club. Heißt das eigentlich auch Liga A?
Pro A.
Also,
Pro A.
Und wir nehmen auf heute natürlich monothematisch über die Davis Cup Finals, sprechen aber ganz kurz natürlich auch über den Ausgang der Billie Jean King Cup Finals, den Rücktritt von Rainer Schüttler und auch deinen Besuch bei der Alexander Zverev Foundation und beantworten auch eure HörerInnen-Fragen über Patreon. Ihr wisst das ja, ihr könnt uns unterstützen über www.patreon.com/advantagepodcast. Ab dem 2 Euro Paket monatlich kündbar, könnt ihr eigene Fragen einreichen. Ab 5 Euro kriegt ihr 10 Minuten pro Folge extra. Vielen Dank für fast 50 Unterstützer und eure Treue. Dann schieben wir das mal ganz kurz vor. Ihr wisst das ja, liebe HörerInnen, wir haben letzte Woche zusammen in Ismaning aufgenommen, am Tag vor dem ersten von beiden Spielen, wo wir aufgrund der Vor-Ort-Eindrücke doch recht positiv unsere Eindrücke geteilt haben und das nicht, weil wir dem deutschen Team nahestehen, ich ja sowieso nicht, aber sondern weil die Eindrücke, und das versuchen wir immer auch, so authentisch wie möglich rüberzubringen, gut waren. Und dann kam alles ganz anders. 1-2 verloren gegen die Türkei. Ella Seidel gewinnt, Eva Lüss verliert, wie sich später rausstellte, wohl auch schon mit Oberschenkelproblemen, da sie am Sonntag gegen Belgien dann nicht mehr antreten konnte. Friedsam und Niemeyer verlieren das Doppel gegen die Türkei. Die Türkei verliert dann gegen Belgien, sodass alles noch drin ist. Und dann verliert Deutschland gegen Belgien. Man muss festhalten, natürlich ohne Siegemund, ohne Maria. Aber die Art und Weise natürlich vor Heimpublikum, vor ausverkauftem Haus, 1400 Leuten, deine Freundin war zum Beispiel am Freitag auch da, ist natürlich schon ein ernüchterndes Ergebnis und jetzt aus journalistischer Sicht eingeordnet natürlich auch eine kleine Blamage, so natürlich bei all dem, was die auch an Aufwand betrieben haben, um überhaupt dieses Heimspiel zu generieren, darüber hatten wir ja auch geredet, einen finanziellen Aufwand, der im Minus endete, damit alle Spielerinnen auch spielen, damit man nicht in Indien oder China diese Relegationsgruppe spielen will. Aber ja, also die Stimmung ist schon sehr gedrückt gewesen. Trotzdem, Wally, habe ich nicht damit gerechnet, dass ich kam am Montag hier an in Bologna, habe einen österreichischen Kollegen im Pressecenter begrüßt und er sagte mir im dritten Satz, Rainer Schüttler ist gerade zurückgetreten, kam gerade die Pressemitteilung raus. Damit habe ich persönlich nicht gerechnet. Ich meine, die beiden Spielerinnen sind jung, das Team war jetzt jung, ist tough, du warst auch schon oft in diesen Team-Environments dabei, aber also es wird sich scheiße für die anfühlen, ne?
Ja, also wir haben ja die Atmosphäre vor Ort mitbekommen, da stand eigentlich alles auf Sieg und viele wussten, dass es auch schwierig werden kann, aber mit dem Ergebnis hat natürlich dann am Ende ja keiner gerechnet und ich glaube, einige haben es bis zuletzt wahrscheinlich dann auch nicht wahrhaben wollen, aber du hast gesagt, es sind ein paar Spielerinnen ausgefallen und vor allen Dingen Eva war angeschlagen. Das ist natürlich dann schon auch ein Faktor, der bei Partien, die eng sein können, dann immer mit reinspielt. Und ja, ich habe in der letzten Folge gesagt, dass jede Partie erstmal gespielt werden muss, vor allen Dingen, wenn du die Favoritenrolle hast. Wie gesagt, ein junges Team, was das erste Mal die ganze Last auf alle Schultern verteilt hat und somit an den Start geht. Und das hat jetzt leider nicht geklappt. Dass der Teamchef jetzt zurücktritt, ist wahrscheinlich für viele Außenstehende erstmal überraschend, aber ist natürlich schon ein Zeitpunkt, wo man nach einigen Jahren der Führung dann auch sagen kann, ja, jetzt ist wahrscheinlich die Möglichkeit da, einfach um nochmal frischen Wind reinzubringen und ein neues Kapitel anzufangen, weil es ja auch aufgrund der Liga, in der sie jetzt spielen, einfach auch irgendwie dann noch ein Neuanfang ist, gezwungenermaßen. Deswegen irgendwo nachvollziehbar, ohne da jetzt alle Hintergründe zu kennen. Aber alleine vom Zeitpunkt her kann man das, glaube ich, schon verstehen, dass man da jetzt vielleicht auch mal Platz macht für was Neues. Und wir haben über das Team gesprochen, das wird die nächsten Jahre alle Potenziale haben, sich da auch wieder hochzuspielen, genug Zeit haben, genug Qualität haben, genug Teamspirit haben. Deswegen ist das natürlich ein herber Dämpfer, weil keiner steigt gerne ab, speziell zu Hause. Aber ich sag mal, es ist noch nicht alles verloren im deutschen Damentennis, weil das ganze Team ist sehr, sehr jung, hat jetzt teilweise, wie gesagt, die ersten Erfahrungen erst gemacht und es ist eine bittere Pille, aber die Zukunft kann trotzdem gut ausschauen.
Ja. Nächste Saison, erste Mal nicht Weltgruppe seit 2014. Ich habe hier mit jemandem gesprochen in Bologna aus dem DTB-Umkreis, der gesagt hat, dass ihn der Rücktritt nicht so überrascht hat. Er war ja 5 Jahre im Amt und ich sage jetzt nicht, dass die Luft raus war oder so und so weiter, aber natürlich nach so einem Negativerlebnis, Rainer Schüttel hat auf jeden Fall so gezeigt, was für ein Mensch er jetzt ist, indem er die Verantwortung übernommen hat, so wie man das ja im Fußballbereich auch erkennt, nach einer großen Niederlage oder so von Nationaltrainern. Und was ich so ein bisschen rausgehört habe aus Hintergrundgesprächen, ist, dass der DTB jetzt jemanden sucht, der die Sprache dieser jüngeren Spieler spricht. Heißt nicht, habe ich gemerkt, dass Rainer Schüttler das nicht konnte, das sage ich nicht. Das ist nur das, was ich jetzt gehört habe. Und dass das durchaus ja auch schwierig ist, ne? Wenn du jetzt eine viel jüngere Generation hast, die du anders ansprechen musst. Die jüngeren Spielerinnen sind ja auch total unterschiedlich, ne? Wenn man jetzt auch nochmal Jule Niemeyer noch mit dazu nimmt, die natürlich jetzt keine blutjunge Spielerin mehr ist, aber auch noch jung. Dann hast du mit Niemeyer, Lys und Seidel 3 Spielerinnen, die ja auch vom Charakter her komplett unterschiedlich sind. Eine total extrovertiert, eine total introvertiert, eine auch eher zurückhaltend, schon mit mehr Erfahrung. Da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung der Verband jetzt denkt, auch ob vielleicht eine Frau eine Option ist, was ich auch sehr charmant finden würde, nicht nur, weil es ein Damenteam ist, das könnte auch für ein Herrenteam passen, wenn die Qualifikation passt, also die berufliche Qualifikation, und bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Wir werden das hier natürlich verfolgen, aber es war natürlich eine bittere Pille für alle Beteiligten, auch für die ganzen Organisatoren, die da so viel Arbeit reingesteckt haben, und auch für die Fans natürlich. Und wir haben auch ein paar Nachrichten bekommen, teilweise auch die geschrieben haben, dass das Niveau wirklich nicht gut war, vor allem auch im Doppel oder so. Wie gesagt, ich bin ja abgereist nach dem Interview. Du hast mich ja, wie die Patreons wissen, sehr erfolgreich zum Bahnhof gefahren nach München. Der Extra-Teil, den wir gesagt haben, es gibt den nicht, gab es dann doch noch. Wer da mal reinhören möchte, eine 15-minütige Folge Roadtrip durch die Münchner City von uns beiden, haben wir auch ein bisschen privat gequatscht. Aber deswegen möchte ich mich gar nicht zum Niveau äußern. Finde es einfach nur schade und wünsche dem Team natürlich alles Gute. Und im Frühjahr gibt's dann in der neuen Zone sozusagen ein Spiel, das man gewinnen muss, um dann im Herbst wieder die Chance zu haben, in die Weltgruppe zurückzukehren. Das heißt, die Chance, um den Billie Jean King Cup mitzuspielen, hat man frühestens erst wieder im Jahr 2027. Gut, das vorgeschoben, während ich hier in meinem Airbnb-Zimmer in Bologna sitze. Und bevor wir hier richtig einsteigen, reden wir noch ganz kurz über die Alexander Zverev Foundation, weil du und deine Freundin ja da waren. Und das hat ja auch ein bisschen indirekt auch schon mit dem Davis Cup zu tun, weil Alexander Zverev bei seinem eigenen Event abends sich von allen verabschiedet hat, während die Feier lief, kannst du mir ja gleich sagen, wann er genau gegangen ist, und noch am Abend nach Bologna geflogen ist. Das war so mit dem DTB und mit Michael Kohlmann abgesprochen. Aber ich hätte von dir gern einfach mal ein paar Eindrücke, weil ich weiß, dass sehr viele Journalisten immer vor Ort sind, weil sie in Kombination mit der Stiftung mit dem Thema Interviews mit Sascha bekommen. Ich war aber selbst noch nie dort.
Ja, ich glaube, dieses Jahr, ich habe keinen Journalisten gesehen, wenn man jetzt Matthias Stach mal in moderierender Funktion.
Die kriegen so einen Slot, wo die Interviews führen, weißt du, und dann gehen die wieder, die sind nicht bei der eigentlichen Gala dabei wahrscheinlich.
Okay, verstehe. Ja, das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen, aber Sascha war, solange es ging, da, der ist dann halt aus dem umliegenden Flughafen dann abends noch nach Bologna geflogen. Ja, ich hatte im Vorfeld das schon mitbekommen, wieder die Planung ist Richtung Davis Cup, weil die Jungs ja schon ab Samstag da waren und der Galaabend war am Montagabend. Genau deswegen etwas verspätete Anreise. Aber ja, war ein tolles Event, coole neue Leute kennengelernt, super Initiative, viel Spendengelder gesammelt und ja, dass Sascha natürlich bei seinem eigenen Event dann auch vor Ort ist, selbst wenn der Davis Cup dann in derselben Woche stattfindet, ist er natürlich irgendwo selbstverständlich. Ich denke, er trainiert so viel, spielt so viel. Ist dann immer die Frage, ob man 5-6 Tage außer zugunsten des Team Spirits vorher anreisen muss, weil bei jedem anderen Turnier, außer bei den Grand Slams vielleicht, reist man auch nicht unbedingt eine Woche vorher an. Er spielt jetzt auch kein Doppel, muss sich mit niemandem einspielen. Da können dann auch schon mal 2 Tage vorher reichen.
Voll.
Aber ja, war ein super schöner Abend. Ich habe ja auch dann 2 Tage dort im Tannenhof Resort verbracht, also zwischen meinen Ligaspielen, habe dort gut trainieren können und da ja, das, wie sagt man, das Angenehme mit dem Nützlichen super verbinden können und ja, macht auf jeden Fall dort eigentlich auch einen konzentrierten Eindruck. Und jetzt wissen wir ja schon, wie das erste Spiel der Deutschen ausgegangen ist. Ich habe gestern selber noch bis 1:07 geschaut und mitgefiebert, ein unfassbares Doppel. Ja, und genauso wie man sich dann halt so eine Partie im neuen Davis Cup Format vorstellt, ja, sensationelles Ende für die Jungs und jetzt wartet ja schon Spanien.
Voll. Ja, also nur mal der Reihe nach, auch mal, um das hier auch journalistisch sauber zu sagen, Deutschland steht im Halbfinale der Davis Cup Finals nach einem 2:1 Sieg über Argentinien. Jan-Lennart Struff hat gegen Echeverry verloren, weil das Momentum ein bisschen geswitcht ist. Er war lange Zeit der bessere Spieler. Alexander Zverev hat gegen seinen, in Anführungszeichen, Angstgegner Cerundolo glatt in 2 Sätzen gewonnen. Glatt klingt immer so ein bisschen, aber es war 6-4, 7-6, aber eine sehr, sehr ansprechende Leistung gezeigt, vor allem unter den Umständen. Mit 0-1 rauszukommen für sein Land gegen einen Spieler, gegen den man sich nicht so wohl fühlt, Hut ab, so eine Leistung dann abzurufen. Das zeigt halt auch, dass er am Ende des Tages die Nummer 3 der Welt ist und seit 7, 8, 8,5 Jahren dauerhaft in den Top 10 ist. Das hätten so nicht viele Spieler mit dem Mindset erledigen können. Und dann das ja vermutlich krasseste Doppel, was ich je vor Ort gesehen haben werde, Futur 2 mal zu benutzen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal ein krasseres Doppel mit mehr Bedeutung sehen werde. Das war schon geisteskrank. Da gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen rein. Sorry, wenn ich noch einmal nachfrage wegen dem Event. Wie viele Leute waren da? Ich meine, ich weiß, da wird immer ein bisschen Show gespielt. Matthias Stach moderiert das dann ein bisschen. Da werden so ein paar Minigames gemacht. Und dann gibt's lecker Essen natürlich und es wird gespendet für die Foundation, das ist mir schon klar. Aber vielleicht kannst du noch mal so 1-2 Rahmendinge sagen, die einem vielleicht so nicht so bewusst sind, was auf so einer Foundation alles Schönes passiert.
Also der Haupttag war eigentlich so, dass nachmittags eine Session Tennis gezeigt wurde. Erstmal waren es 150 Gäste im Rahmen der Gala und nachmittags hat Sascha dann mit Patrick Zaray trainiert. Der ja auch Diabetes Typ 1 ist und deswegen halt auch sehr, sehr eingebunden war an diesem Tag.
Das wusste ich übrigens nicht, dass der Zara ja auch Diabetes hat.
Mhm, ja. Und die haben dann da ein Showtraining gemacht, was sehr, sehr lustig war. Und wie du gerade gesagt hast, Stachy hat das Ganze super cool moderiert und die Gäste konnten halt mal ja Spitzentennis hautnah erleben, weil man war super nah dran, viel näher als man bei vielen Turnieren auch, natürlich, ne? Ist.
Das klingt
ich,
so.
Ich habe mir das auch angeschaut und war wieder, ja, wie soll ich sagen, ich fand es wieder krass, wie was für eine Qualität die Nummer 3 der Welt einfach beim normalen lockeren Bälle schlagen hat. Ich habe ein paar Stunden vorher auch auf dem Platz gespielt und ich wusste, okay, wie die Bedingungen sind, wie sich der Ball anfühlt. Und ja, wie er halt einfach aus dem Stand die Dinger da reinschrotet, das ist brutal und war ja auch für mich interessant zu sehen, hat ein paar Insights dann auf dem Platz immer wieder preisgegeben. Die waren halt mit Mikrofon quasi verkabelt und haben dann immer wieder Fragen gestellt bekommen und Sascha hat ein bisschen erzählt und so. Es war ja tatsächlich auch für einen Profispieler sehr, sehr interessant, was er da gesagt hat, auch zur Vorbereitung und so. Und ja, dann abends gab es halt für die Gäste einfach ein Dinner. Der berühmte Koch Johann Lafer hat dort für das Menü gesorgt und dementsprechend hat das auch sehr, sehr gut geschmeckt und es wurden, wie gesagt, ja, auch einige Euros eingesammelt für gute Projekte, für wohltätige Zwecke. Und ich glaube, alle Gäste hatten da ja eine wundervolle Zeit.
Sehr gut. Johann Lafer hat letztens in irgendeiner Talkshow erzählt, dass er 1900 so und so als Werder Bremen und Borussia Dortmund um die deutsche Meisterschaft am letzten Tag gespielt haben, dass er für Werder Bremen die Meisterfeier vorbereitet hat auf einer Burg mit Essen und fünf Sterne Essen und Kaviar und so weiter und so fort. Und die Bremer haben es am letzten Spieltag irgendwie noch vergeigt. Und Dortmund ist Meister geworden und es war natürlich alles schon vorbereitet. Und er hat alles weggeschmissen. Also er musste irgendwie Kaviar im Wert von so und so viel zigtausend Euro weggeschmissen werden, weil die kam halt einfach nicht. Ne?
Krass.
So, das gerade ist mir in den Sinn gekommen. Off-topic. Ja, wir steigen ein in die Davis Cup Finals. Ich möchte noch sagen, weil wir es jetzt gar nicht erwähnt haben, das Interview, also erstmal danke für deine Insights. Ist schön, dass ich da auch mal ein bisschen von mehr mitbekomme, weil das ja ein sehr, sehr wichtiges Projekt ist, mittlerweile auch für Zverev selbst und da wird einiges aufgefahren. Ich möchte noch ganz kurz das Eva Lys Interview über Hassnachrichten bei Zeit digital aufnehmen von mir und dem Kollegen Fabian Scheler, der fest bei der Zeit arbeitet. Man hat ja ein journalistisches Gespür, Wolli, und du hast wahrscheinlich anhand von meiner Euphorie in privaten WhatsApp-Chats oder anhand der Aussagen schon gemerkt, dass das gut gewesen sein könnte. Das Gefühl täuscht einen meistens nicht und die Agenturen in Deutschland haben es zum Beispiel nach 10 Minuten, nachdem es online war, auch direkt aufgegriffen, diesen Faktor, den ich dir letztes Mal noch nicht verraten habe, mit den Stalkern leider, dass sie erzählt hat, dass schlimme Männer sie tatsächlich die Details rausgefunden haben und sie auf WTA-Turnieren bis ins Hotelzimmer verfolgt haben, also die Hotelzimmernummer von der Profispielerin rausgefunden haben und sie das dann bei der WTA gemeldet hat und die WTA dann Schritte unternommen hat, zusammen mit der Security und diese Männer von allen offiziellen Turniermöglichkeiten ausgeschlossen haben, wie auf so einer Sperrliste praktisch. Ja, und sie überlegt jetzt tatsächlich auch rechtliche Schritte einzugehen, sowohl gegen Hassnachrichten als auch gegen diese Stalker. Und die Agenturen haben das aufgegriffen, dementsprechend stand das überall in Deutschland. Der Boulevard hat natürlich daraus auch einen eigenen Text gemacht und so weiter. Unglaublich übrigens, wie viele Leute die Bild-Zeitung lesen, Wally, weil ich habe ungefähr, da entlarven sich die Leute mit, also no offense, ihr dürft natürlich lesen, was ihr wollt und ich verstehe das auch schon, dass die Bild-Zeitung da das so ein bisschen triggert und dass man dann da draufklickt und so. Aber mir haben rund 15 Leute über WhatsApp geschrieben, also meistens ne etwas weiter entfernte, bekanntere, die dann die Verbindung gemacht haben, die haben mir den Bild-Artikel geschickt oder über die Bild-App oder sogar über Bild Plus so einfach nur weitergeleitet. Ey, guck mal, die haben dein Interview aufgegriffen. Also das war wirklich der meistgeschickte Link, nicht der Original-Link, nicht von der Agentur, nicht von der Süddeutschen oder sonst irgendwas. Das war. Und da siehst du halt echt am Ende des Tages doch, wie groß die Bild-Zeitung immer noch ist, auch in dieser digitalisierten Welt. Ne? Früher hat man ja gesagt, die Bild-Zeitung ist die einzige Zeitung, die jeden die jeden zurücktreten lassen kann, ja. Also ein Bundestrainer oder ein Bundeskanzler, wenn die genug Druck machen. Heute ist es vielleicht nicht mehr ganz so krass, aber die Leute haben auf jeden Fall noch in Relation zu dem, wie ich das einschätzen kann, sehr viel Bezug dazu. Aber auch die New York Times hat es zitiert, tatsächlich, mit der Athletics, die mittlerweile den Sportteil machen, und wir sind natürlich sehr happy. Und Eva auch, die sich auch nochmal bei mir gemeldet hat, dass das Thema so große Reichweite genommen hat. Und dann an dieser Stelle auch nochmal danke an sie für diese offenen Worte einer jungen Frau, weil da, was, wer bin ich als weißer Mann, das einzufordern, und dementsprechend war das eine ganz schöne Situation, die ich auch nochmal in diesem Podcast erwähnen möchte. Genau, jetzt aber wirklich Davis Cup Finals. Wally, ist es wirklich vor Ort, Berichterstattung ist ja durch nichts zu ersetzen, und ich habe so viele Eindrücke wieder gesammelt. Ich war ja seit Paris nicht mehr unterwegs, weil du weißt, Großmutter und so, und geholfen, und auch muss ja immer gucken, dass ich auch rentabel bin, und hier bin ich rentabel, und mir hat es ja letzte Woche schon auch mit dir in Ismaning Spaß gemacht, und das war wie so ein Kickstart, dementsprechend bin ich jetzt ganz gut drin und ich habe auch Gas gegeben, und ich möchte einige Sachen mit dir teilen. Frag mich mal, wie meine Anreise war, bitte.
Ja, ja, da wollte ich eh drauf eingehen. Du hast es ja schon in der Insta-Story angeteasert. Du hast 5 Anekdoten von der Anreisen-Story zu teilen.
Also
ich glaube, 5 ist zu viel.
Nee, aber ich erzähle nur eine, und die reicht auch für alles.
Okay.
Und die geht auch nicht um die Organisatoren, und es geht auch nicht gegen Italiener. Es geht nur gegen mich, Leute. Und ich habe lange überlegt, ob ich das hier öffentlich erzählen will, weil es ist wirklich der größte Reisefehler, den ich je in meinem Leben gemacht habe. Schon ist gesehen. Und ich spreche jetzt hier mit einem, der ja noch viel, viel mehr und regelmäßiger reist als ich. Dementsprechend bin ich gespannt, was du dazu sagen wirst, weil du bist ja Travel-Experte, ja? Also, ich habe dir doch eventuell gesagt, dass ich letzte Woche erst mein Airbnb, ich war doch so voll stolz, ich habe dir das doch gesagt, ich habe ein Airbnb in der Nähe von der Halle, es sind nur 7 Minuten Fußweg, obwohl ich erst zu spät gebucht habe, ich hatte voll Glück, und dann habe ich ja mein Videozeug, mein Material und mein Stativ dabei, und dann muss ich immer nur 7 Minuten hinlaufen und nicht irgendwie mit Öffentlichen eine halbe Stunde fahren oder weiterlaufen. Dann ist ja auch immer ein bisschen gefährlich, wenn du so viel Zeug dabei hast, was 2000 Euro wert ist und so. Weil ich mache ja hier die TV-Interviews fürs ZDF zum ersten Mal, worüber ich auch sehr glücklich bin. Die Zusammenarbeit läuft richtig gut. Jedenfalls alles organisiert, gell, und ich so voll stolz, obwohl ich so spät gebucht habe. Es wird voll gut und so. So.
Du hast für nächstes Jahr gebucht, für die Finals. Ja, warte. Schon Airbnb?
Anreise klappt super, Flug ist pünktlich, ich lande in Bologna. Ich hatte das Airbnb erst ab Dienstag und habe mir ein Flughafenhotel gebucht für eine Nacht. Bin dorthin mit Öffentlichen gefahren, war innerhalb von einer halben Stunde da, klappte alles tippitoppi, bin ins Hotel rein, habe noch kurz was für den Deutschen Fechterbund geschrieben, damit ich das von der Seele habe. Und dann war es 16 Uhr und ich dachte so jetzt gehe ich mal auf die Anlage, weil die Halle ist sehr in der Nähe vom Flughafen und dementsprechend ja auch in der Nähe von meinem Airbnb, weil ich am nächsten Tag gebucht habe. Und guck mir das alles schon mal an, baue auch mal mein Stativ auf in der Mixzone, üb schon mal alles für den nächsten Tag, weil die Interviews und so waren alles erst am nächsten Tag. Ich buche ein Uber zu dieser Halle.
Ich hab schon mal die erste Frage. Flughafenhotel, 30 Minuten vom Flughafen, da bist du ja schon 4 Städte weiter.
Ja, öffentlichen. Ich bin einmal umgestiegen, hab gewartet.
Musst du einmal ins Zentrum und dann wieder raus, oder was?
Hör auf jetzt, es waren 2 Kilometer, alles gut, das ist auch nicht richtig. Okay, stark. Ich buche also dieses Uber vom Flughafenhotel zu der Halle, komm da an, in einer Riesenhalle. Ich habe gerade vergessen, wie sie hieß, ist auch egal. Jedenfalls eine riesengroße Halle. Ich komme da an, ist schon dunkel mittlerweile, also, hier sind ja nur Rockfans, weißt du, da liefen so ein bisschen Emos und ein paar, also gar nicht negativ gemeint, aber so, ne, so eher so Alternative Rock mäßige Leute rum, alle schwarz angekleidet, so ein bisschen Gothic Style. Ich so, okay, wo sind hier die keine Davis Cup Plakate und nichts, ne? Und dann gehe ich zu diesem Security und sag Scusi Coppa Davis, und er so direkt, war so ein bisschen älterer Mann, so no, Coppa Davis, Konzert, Coppa Davis. Und dann hat er gemerkt, dass ich halt kein Italienisch kann, Coppa Davis, other side of the city. So, und jetzt pass auf. Ich habe einfach.
Das ist stark, dass du das überhaupt da fragst.
Ja, ich war
fertig. Das war ja komplett. Wer spielt? Welche Nation spielt denn gerade?
Verstehst du, nicht ich. Ich kann mich ja nicht irren. So, so lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das Airbnb nahe einer Halle gebucht, in der die Davis Cup Finals gar nicht stattfinden, und habe dann mich erstmal richtig schockiert auf so einen Boiler gesetzt, der, weißt du, die es mittlerweile überall gibt, damit die Amokfahrer da nicht, also damit niemand da reinfahren kann in die Menschenmengen, und habe erstmal fünfmal tief durchgeatmet und war so aber so selbst direkt so in diesem Modus, naja gut, also bist halt ein Idiot, ne? Also wen soll ich jetzt, wieso soll ich mich jetzt aufregen? Bist halt selbst schuld, ne? Also bist der größte Volltrottel in der Geschichte der Menschheit. Dann habe ich fünfmal tief durchgeatmet und dann habe ich so Essensstände gesehen und dachte mir, bevor ich jetzt google, wie weit das wirklich weg ist und was ich alles zu befürchten habe, bin ich erstmal zu diesem Essensstand und habe mir so ein geiles Focaccia für 10 Euro geholt. Habe mich wieder auf diesen Boiler zurückgesetzt. Und an mir laufen wirklich, also es war wirklich so, es sind Dutzende Menschen in Sekundentakt an mir vorbeigelaufen, zu diesem Konzert gut gelaunt, und ich sitze in entgegengesetzter Richtung mit diesem Focaccia und einem Handystativ auf diesem Ding und bin wie so ein begossener Pudel. Ess also dieses Focaccia, dann hole ich mein Handy raus, gehe auf Google Maps, beziehungsweise erstmal habe ich gegoogelt, wo der Davis Cup wirklich stattfindet, und dann ist, ich habe dann praktisch erörtert, was passiert ist. Ich habe mich wirklich als Journalist, als jemand, der sich schimpft, dass er wirklich gut recherchiert und ein vernünftiger Journalist ist, ich habe mich wohl von einem, den kennt ihr alle, so einem SEO-Artikel linken lassen. Es gibt auch diese SEO-Artikel, zum Beispiel, wenn Wolle jetzt dienstags Bayern gucken möchte in der Champions League und nicht weiß, läuft es auf Amazon oder The Zone, dann gibt er, und wie so viele von euch wahrscheinlich in Google, ein, wo läuft Bayern heute, und dann kommen gut SEO-optimierte Texte an, wo man draufklicken muss, und dann steht immer erstmal, wann spielt Bayern, wo wird das übertragen, so und so. Und ich bin anscheinend auf so einen SEO-Artikel, ich sage jetzt nicht die Seite, gekommen, wo drauf stand, dass dieser Davis Cup in dieser Halle stattfindet. Und ich habe das halt einfach nicht doppelt gecheckt und habe daraufhin dann alles gebucht. Und das ist natürlich mein Fehler, weil man muss alles doppelt checken, vor allem als Journalist, vor allem wenn man reist. Und das war der Fehler. Dann habe ich mein Handy ausgepackt, habe geguckt und habe einfach gesehen, dass diese Halle, Bologna Fiere heißt sie, das ist das Messezentrum, die Messehallen, wo das wirklich stattfindet, ein Riesenkomplex, 14 Kilometer weg ist, und ich mit Öffentlichen von meinem Airbnb jedes Mal einfache Strecke 1,5 Stunden brauchen würde oder aber mit dem Uber 60 Euro pro einfache Strecke bezahlen müsste. Dann habe ich weitere 5 Minuten auf diesem Boiler verbracht, wirklich Leute, und habe darüber nachgedacht, was ich jetzt mache. Ja, also ob das praktisch einen finanziellen und zeitlichen Mehraufwand wert ist, und habe dann natürlich erst nochmal wieder noch auf dem Boiler in der Kälte Airbnb gedingst und habe dann hier das hier gefunden, und jetzt habe ich hier nur ein Zimmer in einer Privatwohnung von einem Superhost, von einem jungen Italiener, der 5-Sterne-Bewertung hat, der hier in dieser Wohnung lebt und mir dieses Zimmer bereitgestellt hat. Das war noch frei, warum auch immer, 2,5 Kilometer entfernt von der eigentlichen Halle, und muss halt Bad und so alles teilen, ist aber unter den Umständen gar nicht das Problem, weil es ist alles sauber, es ist alles gut, die Bewertungen waren gut, der junge Mann ist super nett, und ich habe hier alles, was ich vorfinden muss, und konnte das buchen, und der hat mir das bestätigt, und dann konnte ich das andere noch stornieren und habe nur 90 Euro verloren. So, und bin jetzt hier in der Nähe, bin sogar 3-4 Mal gelaufen, die 2,5 Kilometer, ansonsten habe ich mir ein Uber genommen oder so, öffentliche ist ein bisschen kompliziert. Und jetzt ist alles gut ausgegangen, aber also wie man so bescheuert sein kann, verstehe ich nicht. Ist mir noch nie passiert. Ich reise seit so vielen Jahren auf der Tennistour, und meine Gegenfrage ist natürlich, ob dir schon mal irgendwas Ähnliches, Vergleichbares passiert ist, weil die Quantität deiner Reisen erhöht ja die Chance, dass vielleicht auch ab und zu mal Unfälle passieren, für die man selbst schuld ist.
Ja, also erstmal mega lucky, wie du da noch rausgekommen
bist. Voll,
gell? 90 Euro und viel Stress. Das würde ich dann schon noch nehmen. Es ist noch keine Vollkatastrophe, aber ich kann auf jeden Fall die Situation nachvollziehen. Aber ja, sowas ist mir tatsächlich noch nicht passiert, weil ich alles doppelt checke oder vielleicht auch die, zum Glück, die Factsheets von der ATP nicht von irgendwelchen kuriosen Seiten
Ja, gell, auch das ist so
auf
dumm.
Google
Auch das ist dumm.
Suche
Ich krieg ja die
1.
ganzen Nachrichten von der ITF, ne? Auch Akkreditierung, da steht ja auch alles drin. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich weiß es wirklich nicht.
Ja, da wolltest du mal nicht akribisch arbeiten, sondern effizient sein und bist dann halt mal auf die Nase gefallen. Aber das ist mir zum Glück noch nicht passiert. Ich dachte, als du die Story angefangen hast, du bist nach Bologna, weiß ich nicht, bei Messina gereist oder so. Also das wäre, glaube ich, dann noch schlimmer gewesen.
Nee.
Aber du warst zumindest, du hast es geschafft. Ich bin sehr, sehr froh, dass du alles aufbauen konntest und ja, den Davis Cup gefunden hast.
Ja, zum Glück. Ich bin dann sogar auch noch ganz spät abends um 20 Uhr dann, nachdem ich das alles organisiert hatte. Also natürlich habe ich an dem Tag ein bisschen mehr Geld verloren, ne? Weil ich musste ja, ich bin dann aus Zeitgründen, weil mir war das schon wichtig, ich bin das erste Mal hier fürs ZDF, ich will, dass das alles gut klappt und ich wollte nicht am nächsten Tag mit Stress da alles machen und dann funktioniert die Technik nicht oder sowas. Also bin ich natürlich von diesem Rockkonzert gestärkt mit diesem Focaccia, wirklich für 50 Euro mit dem Airbnb zur Halle gefahren, 40 Minuten, waren schon mal 50 Euro weg, hab da dann die Akkreditierung abgeholt, muss ich auch ein Riesenkompliment machen. Ich hatte ein bisschen Bammel davor, dass der italienische Tennisverband mit der Organisation ein bisschen überfordert sein wird, weil sie ja zwei Top-Events innerhalb von 2 Wochen ausrichten müssen, ne? Das ist nicht zu unterschätzen. Und der nationale Verband hat immer eine sehr große Rolle. Natürlich bei den ATP-Finals ist die ATP auch mit im Boot und jetzt bei den Davis Cup-Finals die ITF und die haben auch Manpower. Aber der Verband, der nationale Verband, trägt schon viel. Und solche zwei Super-Events nacheinander auszurichten, dachte ich so, ja, ob das so gut geht. Aber alles tippitoppi, Akkreditierung und so weiter hat alles gepasst. Ja, jedenfalls habe ich dann da eingecheckt, hab einen Platz im Medienbereich gefunden, habe mein Stativ genommen, bin in die Mixzone, habe mir das alles angeguckt, habe auf- und abgebaut, habe mit ein paar Kollegen gesprochen, was man halt so macht als Journalist, Hintergrundgespräch geführt, habe noch ein deutsches Training gesehen abends. Und bin dann, weil es schon wieder spät war, und die Öffentlichen halt 2,5 Stunden gebraucht hätten, um 23 Uhr wieder für 50, 60 € zurück in das Flughafenhotel und dann am nächsten Tag wieder mit einem Uber zu meinem neuen Airbnb. Und ab dann war alles geregelt. Aber sagen wir mal so, da habe ich dann, also 90 € waren jetzt nur die Airbnb-Kosten, die ich nicht zurückbekommen habe. Und da waren schon noch ein paar mehr Kosten, aber in Relation alles okay. Ja. So, das war erstmal vorgeschoben. Ja, du willst was sagen?
Naja, die Italiener sind ja bekannt dafür, dass sie super organisiert sind.
Deswegen, ich hatte
Also
Angst, aber ich habe auch, glaube ich, letztes Jahr in dem Podcast über die ATP-Finals gemeckert, dass 2 Tage vor Start des Events noch nichts funktioniert hat, aber die Kaffeeautomaten waren gut. Ich glaube, sowas habe ich ja gesagt. Und das war hier ganz anders, ne? Ich war ja Montag schon da. Natürlich ging am Dienstag auch schon man denkt ja dann immer, das Event geht erst Donnerstag los, weil dann Deutschland erst spielt, aber am Dienstag hatte ja schon Frankreich-Belgien gespielt, also war es doch nicht so weit weg von dem eigentlichen Event. Dementsprechend funktionierte natürlich schon alles, aber auch die Aufmachung. Jetzt kommen wir mal konkret dazu. Ihr wisst ja, dass ich ein Kritiker dieses Formats bin, generell, da kommen wir gleich auch noch dazu, aber ich kann dem Weltverband und dem italienischen Verband erstmal ein Lob ausstellen für die Organisation und für das Event. Es ist alles professionell, es ist für eine digitalisierte Welt modern dargestellt. Wir sind in den Messehallen der Bologna Fiere. Das ist ein Riesenkomplex, Wolli, mit so wie du die Messen kennst, mit verschiedenen Riesenhallen. Schon alles sehr weitläufig. Der Center Court ist in Halle 37, ein schön aufgebauter mit Stahlkonstruktion, Center Court, guter Lichterkonstruktion, Platz für knapp 10.000 Leute, lang, aber jetzt so in dem Status müssten es so 7.000 sein. In der Nachbarhalle gibt es so eine Ausprobierhalle, wo man Tennis spielen kann, wo man Padel spielen kann, wo die verschiedenen Firmen ausstellen, wo du Zeit verbringen kannst, was auch gut genutzt wird. Das Medienzentrum und die Lager für die Nationalmannschaften mit Chill Area und mit 4 Einspielcourts sind nochmal in einer anderen Messehalle. Es ist ganz interessant, die 4 Einspielcourts werden nur getrennt von 20 Meter hohen schwarzen Vorhängen, so solche Art von Vorhängen, die du vorgefunden hast, als du die Bälle von Perricard gesammelt hast in so eine Indoorhalle, wie man sie kennt, aber die komplett schwarz. Und die eine Trennwand ist zum Medienrestaurant. Das heißt, wer gekonnt, wer sich auskennt und gerade als Journalist am Essen ist, erkennt am Stöhnen vom Aufschlagen oder vom Spielen die Spieler, die sich da gerade warm machen. Und als Journalist hat man auch für 30 Minuten Zugang zu dieser Warm-up-Area, wo die sich warm machen. Die 30 Minuten nutze ich natürlich immer eifrig. Und das ist alles professionell, die Aufmachung ist gut. Und da kann man dem Veranstalter und dem Turnierdirektor, der ja Feliciano Lopez ist, bis 2027, noch aus den spanischen Zeiten und Kosmos-Zeiten herauskristallisiert, kann man denen nur ein Kompliment machen. Das möchte ich mal vorschieben. Und ich habe mich gestern ein bisschen getriggert gefühlt von deiner Insta-Story, in der du das gesagt hast. So, mittlerweile kann man sich, ich zitiere jetzt falsch, mittlerweile kann man sich das Format ja ganz gut anschauen und das Tennis ist auch gut, macht richtig Bock zuzugucken. Fühlst du dich richtig wiedergegeben?
Ja, ungefähr. Also zitieren ist ja nicht so deine Stärke, genau. Aber diesmal ist es dir ganz gut gelungen. Ja.
Was?
Oder nicht zitieren, sinngemäß übernehmen.
Erzähl mal so ein bisschen jetzt, weil wir haben jetzt den direkten Vergleich als Tennisprofi, der von zu Hause aus zuguckt. Was hat dich motiviert, das Event zu gucken und was hast du dabei gefühlt und wie hast du es wahrgenommen?
Ja, erstmal fand ich interessant, dass du gesagt hast, man bekommt dann auch mit, dass das Event schon vor der deutschen Partie startet.
Nee,
weiß ja nicht. Ich wollte eigentlich noch fragen, hast du eigentlich das Konzert mitgenommen? Also du warst ja schon da, direkt vorm Eingang, deswegen, du bist dann so schnell aufs Tennis übergeschwenkt. Okay, du machst gerade den Schweigefuchs oder auch nee, das Rockerzeichen.
Das Rockerzeichen.
Ja, ich weiß. Ja, das Rockerzeichen. Ist ja das Gleiche,
wir sind,
oder?
Wir sind auf YouTube mit dieser Folge. Die letzte Folge hat es ja aus technischen Gründen nicht auf YouTube geschafft.
Ja, Internet und so. Ja, aber dass das alles aufgebaut ist, schon einen Tag bevor das deutsche Match losgeht, ist ja auch dem geschuldet.
Ey, hör mal zu,
die Leute ab Samstag da sind.
Es ist 11 Uhr, Herr Massur hat den Matchball gesehen um 1.03 Uhr nachts und ist schlafen gegangen, um seinen Schönheitsschlaf als Profisportler zu bekommen. Und Yannick Schneider hat um 2 Uhr TV-Interviews gemacht, hat die hochgeladen zum ZDF und hat dann noch zwei Texte geschrieben und ist um 4 Uhr in seinem Bett gelegen, hat dir eine WhatsApp geschrieben, ey, lass mal später anfangen. Und während ich einschlafen wollte, war da wieder der argentinische Ohrwurm drin. Ich bin heute nicht so fit, ja? Kritisier mich nicht. Ich fühle mich
Ja, nein, überhaupt nicht. Aber
ich wollte damit sagen, dass letztes Jahr in Turin 2 Tage vor dem Event noch nichts funktionierte. Jetzt kam ich natürlich 1 Tag vor Beginn des Events an und da funktionierte schon alles, weil natürlich am nächsten Tag Belgien, Frankreich war. Aber als deutscher Journalist mit dem Fokus auf Deutschlandspiel vergisst man manchmal, dass dann die Endrunde schon läuft, weil für einen selbst in der
Berichterstattung... Dass da auch noch andere Teams sind, ne?
Nee, aber ja. Schweigefuchs, Yannick Schneider sagt jetzt nichts mehr. Du bist dran. Zurück zu der Frage.
Aber ich bin ja auch nicht schlafen gegangen um 1.07 Uhr nach dem Matchball, sondern ich habe dann noch 1,5 Stunden die Folge hier vorbereitet. Das weißt du nämlich nicht.
Wir machen heute Freestyle, Leute. Zu Recht aber auch.
Muss dann sagen, ich habe dann ein bisschen entspannter frühstücken können, als ich morgens gesehen habe, dass du noch ein bisschen länger brauchst für deinen Schönheitsschlaf. Aber ich muss erst mal in Bezug auf die Instagram-Story, die ich gemacht habe, auch hier meine Instagram-Base unfassbar loben. Also klar, sie ist vielleicht ein bisschen deutsch-fan-lastig angehaucht, aber 95% haben auf Sieg Deutschland getippt und nur 5% auf Argentinien. Und ich meine, ich habe ja auch einige Leute, die von außerhalb Deutschlands kommen, auch Spieler und so. Da waren sich aber viele sicher oder haben einfach aus Sympathie oder aus Halbüberzeugung für Deutschland gestimmt, aber was mich dazu bewegt hat, also erstmal habe ich die erste Partie Belgien gegen Frankreich auch sehr intensiv verfolgt, weil ich ja hier gerade in Frankreich bin, die Liga spiele und natürlich alle Teamkollegen, Verantwortliche und ich auch durch den persönlichen Bezug zu Rinderknecht, Moutet, Collignon, den ich letztes Jahr gespielt habe, Bergs, den ich letztes Jahr gespielt habe, der eigentlich alle kenne und sicher teilweise auch die Meldelisten der französischen Liga mit den Davis Cup Spielern überschneiden und wir jetzt am Mittwoch gegen das Team gespielt haben, wo Rinderknecht und Mpetschi auch spielen und die dann halt gefehlt haben aufgrund des Davis Cups. Und deswegen, also es ist einfach total präsent. Wir haben abends die Matches geschaut. Wir haben den sensationellen Halbvolley von Moutet geschaut und alle haben sich mit der flachen Hand auf die Stirn gehauen, wie man das machen kann in einer Davis Cup Partie, auch wenn man das unter dem Jahr...
Sag auch mal bitte noch den Spielstand dazu.
Ja, 6, also Satz vor, 5-5, 15-0.
Das ist nämlich das Entscheidende. Der Spielstand ist auch das Entscheidende.
Ja, und natürlich dann auch der Ausgang der Partie. Er verliert den zweiten Satz und den dritten Satz. Wenn er den dritten Satz noch gewonnen hätte, man auch gesagt, ja, schwamm drüber. Und wenn er den zweiten Satz gewinnt, hätte jeder gesagt, ah, Wahnsinn, ist ja lustig, dass das nicht geklappt hat, guck mal, wie lässig, aber er hat ja gewonnen und am Ende ist es dann ein Ergebnissport und wenn du dann halt verlierst, dann werden dir die Hosen ausgezogen und da muss er jetzt unfassbar die Rechnung begleichen.
Du siehst das ja gerade, da steige ich direkt mal ein, weil du bist ja gerade in Frankreich, du kriegst das vielleicht auch ein bisschen mit, weil ich krieg's ja hier in Bologna mit. Also der hat schon sehr viel abbekommen. In dieser digitalisierten Welt, also ganz Social Media war voll mit diesem Fail, dann auch in Relation, es wurde immer in Relation zu dem Ausgang des Ergebnisses gestellt, genauso wie du es gesagt hast, also es wäre natürlich viel kleiner, wenn er das gewonnen hätte. Er hat auf der Pressekonferenz so eine Nicht-Entschuldigung gebracht, ne? Er hat sich ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt, aber alle französischen Journalisten haben das natürlich auch mehr oder minder in die Berichterstattung, nicht immer in den Mittelpunkt, aber manche dann doch so gestellt. Und auch auf Twitter bzw. X, auch anerkannte Journalisten haben da schon, ja, und die Fans, also haben da schon deutlich gesagt, was sie davon halten und die Fans natürlich auch. Es verfestigt natürlich auch einen Eindruck, ein Image eines Spielers in die Richtung, in die er eh schon ist. Wenn das klappt, ist er der coole Boy und so weiter, aber es ist halt der falsche Move, im Davis Cup, wenn du für dein Land spielst. Und da muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass historisch gesehen die Franzosen den Davis Cup mit am meisten lieben. 2014 zum Beispiel der Zuschauerrekord in Lille gegen die Schweiz im Fußballstadion, im umfunktionierten Fußballstadion. Ich habe das jetzt für einen Artikel für die Zeit. Da bin ich auf die Historie und die Zukunft des Davis Cups eingegangen. Ein schönes, langes Lesestück. Habe ich das nochmal recherchiert, da waren 27.000 im Stadion. Du erinnerst dich vielleicht noch ein bisschen, das ging damals dann auch um die Welt und Riesentribüne und so. Ne? Und die Franzosen lieben ihren Davis Cup und die waren auch mit dem deutschen Verband der Verband, der am lautesten aufbegehrt hat, als die Reform von Cosmos und Gérard Piquet durch die Stimmen der Verbände durchgesetzt wurde, 2018 für dann 2019. Dementsprechend waren auch 6, 7, 8 Journalisten hier und TV-Sender und die waren alle not amused, ne? Also ich weiß nicht, ob wie in Frankreich in der Tennis-Bubble darüber jetzt noch intensiv gesprochen wurde oder ob das 10 Minuten dann später kein Thema mehr war, aber hier war es auf jeden Fall Thema.
Ja, es war auch hier Thema, auch noch Tage danach und ja, ich glaube, selbst wenn dieser Ball gekommen wäre, hätte er nicht so viel Anerkennung bekommen wie bei einem Turnier, weil wie du schon gesagt hast, es ist einfach der falsche Moment. Es gab auch mal eine Szene, wo Fußballer Mario Balotelli in einem Testspiel eine Riesenchance ganz leichtfertig vergeben hat, indem er den Ball einfach mit der Hacke gespielt hat und die Ernsthaftigkeit hat vermissen lassen. Er wurde daraufhin direkt ausgewechselt, weil es ist in dem Fall einfach ein Teamwettbewerb. Ich gebe Moutet jeden Respekt dafür, wenn er das bei Turnieren macht, bei denen er für sich selber und für das Publikum spielt. Sensationeller Entertainment-Faktor, aber auch aufgrund des Ergebnisses ist es einfach der falsche Moment, das falsche Signal und meines Erachtens kommt das im Teamsport einfach nicht vor, dass du solche Aktionen durchziehst und wenn sie dann halt in die Hose gehen, dann ist es natürlich einfach doppelt bitter und das muss er jetzt gerade echt ein bisschen über sich ergehen lassen.
Ja, also um es beim Namen zu nennen, es ist einfach total unangebracht und abgefuckt und der Wertigkeit des Davis Cups wird es in keinster Weise gerecht. Und die Balotelli-Szene, die du gerade genannt hast, war übrigens in der Vorbereitung bei einem Testspiel in den USA zwischen zwei Top-Mannschaften, Manchester City und einem anderen europäischen Club damals, um die Zeit rum, als er noch bei Man City spielte, wo das dann auch bei der EM 2012, wo er so gut gespielt hat. Aber das war nur ein Testspiel. Ja, in der Saisonvorbereitung in Amerika, wo es um Wahrnehmung geht auf einem anderen Kontinent. Und wir reden hier vom wichtigsten Teamwettbewerb im Tennis, dem ältesten dauerhaft ausgetragenen Teamwettbewerb im gesamten Sport. Und du bist die französische Nummer, weiß ich gar nicht, was er gerade ist, und spielst. Und ja, also ich habe auch geschluckt, als ich das gesehen habe. Ja, stell dir mal vor, das macht ein deutscher Spieler und so weiter. Und dann musst du da auch drüber berichten, einfach unschön. Aber ja, so ist er. Und und auch nochmal eine Lanze für ihn zu brechen, der belgische Teamkapitän Steve Dassis. Selbst einer der renommiertesten Davis Cup Spieler in Relation zu seinem Ranking, also der hat ich habe jetzt nicht die Daten vorlegen, aber ihr wisst das vielleicht, Steve Dassis hat im Davis Cup eine derart geile Bilanz vorzulegen, die so viel besser ist in Relation als zu den Einzelerfolgen, die er auf der Tour hatte, weil er einfach im Davis Cup immer das Beste aus sich herausbringen konnte. Ja, es gibt Spieler, die hemmt das so ein bisschen für sein Land zu spielen und das Team-Environment und der Druck. Und dann gibt Spieler, die pusht das noch. Und bei Dassis war das so. Und er hat sowas gesagt wie, dass Moté so einfach so ist. Und deswegen wäre er auch nur Nummer 30 der Welt. Und seine Einstellung hat ihm viele Male auf dem Platz auch schon geholfen. Dieses Egal und dieser Showfaktor, dieses Lockerbleiben. Aber in dem Fall halt nicht. Und er hat auch noch gesagt, wenn er das nicht hätte, könnte man sagen, wenn er vernünftiger wäre, wäre er vielleicht noch höher im Ranking. Aber man könnte auch sagen, wenn er dieses Vernünftige hätte, dass ihm das vielleicht auch hemmen würde und dass er das vielleicht so braucht, diese Elemente, um sich selbst zu entspannen. Aber in dem Moment war es einfach die völlig falsche Wahl. Ist auch jetzt egal. Ich möchte lieber den Fokus noch ein bisschen auf den Davis Cup generell legen und auf das deutsche Team. Bevor wir auf das deutsche Team zu sprechen kommen und denen auch die Aufmerksamkeit schenken, die sie absolut verdienen in diesem Wahnsinnsmatch gestern gegen Argentinien, möchte ich noch generell auf die Davis Cup Finals eingehen. Also wir halten fest, du magst das und du hast es auch gestern gut gefeiert. Der Stream vom Deutschen Tennisbund wurde ja kostenlos zur Verfügung gestellt. Erzähl mir mal kurz, ging der kurz vor dem ersten Match einfach los, ohne Kommentar, als Livestream?
Ja, so wie ich das mitbekommen habe schon, also ich bin erst zum ersten Match reingeschalten und da lief das Ganze schon.
Kein Kommentar, ne?
Genau.
Ja, okay.
Und ich habe am Handy geschaut und dann auf dem französischen beIN Sports.
Mhm. Ja. Was für einen Eindruck hattest du von der Zuschauermenge, von der Stimmung am TV oder am Stream?
Also natürlich zum Sascha-Match meines Erachtens gepiekt und im Doppel dann auch aufgrund der Uhrzeit wurde es natürlich weniger. Also ich glaube, da hat man mit Italien eh schon und Spanien vielleicht noch die besten Länder, die für solche Uhrzeiten noch relativ offen sind. Aber natürlich hat man dann wieder Diskussion, okay, wer bleibt für eine neutrale Partie, auch wenn es da 1-1 steht, wochentags bis tief in die Nacht, bis man dann halt zu Hause ist. Wenn du sagst, man braucht in Bologna mit den Öffentlichen für 2 Kilometer eine halbe Stunde, dann braucht man wahrscheinlich nachts, wenn jede Stunde was fährt, 4 Stunden. Klar, es werden auch viele mit dem Auto da sein, aber es kommen ja auch nicht alle aus Bologna. Deswegen ist natürlich die Uhrzeit ein Thema. Aber ich finde es eigentlich sehr, sehr gut, zumindest anfangs zu verfolgen, weil es nicht den ganzen Tag läuft, sondern ja, einfach komprimiert ist und man quasi ja wie ein Super Bowl Event draus machen kann oder ein Baseballspiel. Ja, ist jetzt zu hoch, ne? Also, aber du hast
ja,
halt,
du bist du ja hast wie halt Infantino, du hast gerade den Infantino gemacht. Infantino hat der FIFA Präsident hat gesagt, nächstes Jahr bei der Fußball WM, ich weiß nicht, es sind ja 52 Teilnehmer und es sind am Ende, ich will jetzt nichts Falsches sagen, er hat also 109 Spiele oder und sogar mehr, das sind ja Dreiergruppen und dann letzte 2, 3 und so, wie viele Spiele auch immer sind, er hat auf jeden Fall die Anzahl der Spiele genannt und hat dann gesagt, also ich sage jetzt einfach mal, es wären 120 Spiele, ja, und er hat gesagt, nächstes Jahr gibt es 120 Super Bowls.
Ja, aber
sind gezuckt. Ich weiß, was du sagen
aber
willst.
Aber so viele Partien spielt Deutschland nicht übers Jahr. Und sich dann mal 4 bis 6 Stunden das anzugucken, das ist schon überschaubar. Also überschaubarer als 4 oder 5 Best-of-5-Matches an 3 Tagen. Und ja, sich einen Tag Urlaub dafür zu nehmen und das ganze Wochenende zu gucken. Mhm. Also
ich versuche jetzt mal so kurz wie möglich meine Gedanken zusammenzufassen anhand meines Schlafmangels. Bitte seht's mir nach, aber ich hatte ein bisschen was vorbereitet in meinem Kopf, weil es mir wichtig ist. Ihr wisst, wer mich verfolgt, Davis Cup ist mir sehr, sehr wichtig. Ich durfte 2018 fürs Tennismagazin noch die letzte Saison im alten Davis Cup komplett verfolgen. Ich war in Brisbane, Deutschland gegen Australien mit Kyrgios, mit Demirnor, mit Zverev, mit dem ersten Doppel, Tim Pütz und Jan-Henrik Struff. Geile Stimmung in Brisbane. Ich war dann tatsächlich auch in dieser Stierkampfarena von Valencia, wo 8000 frenetische Spanier übers komplette Wochenende den Deutschen das Leben zur Hölle gemacht haben, obwohl 300 Deutsche auch da waren, die Stimmung gemacht haben, aber man hat die nicht gehört. Der spanische Stadionsprecher hat jeden einzelnen Erfolg von Rafa Nadal einzeln aufgerufen. Jedes Mal haben die Zuschauer reagiert mit einem Olé. Beim letzten Olé haben diese Stadionwände gewackelt. Ich war auf der letzten Reihe oben in dieser Stierkampfarena. Ich habe Höhenangst. Ich habe um mein Leben gefürchtet. Das war der Davis Cup, wie ich ihn kennengelernt habe. Okay. Die Frage ist, also wir wissen das ja alles, dieses Konsortium um Kosmos ist krachend gescheitert. Ich habe das in dem Zeit-Online-Artikel auch dargestellt. Die ITF stand am Rande des, denen wurde ja 3 Milliarden über 25 Jahre versprochen, das an die ITF, an die Verbände und auch an die Spieler gehen sollte. Rekordpreisgeld, weniger Belastungen für Spieler. Wir wissen, dass es krachend gescheitert. 2023 hat die ITF das Event wieder selbst ausgerichtet. Es gab einen Rechtsstreit zwischen der ITF und Kosmos, der in einem Vergleich geendet hat. Die ITF war am Rande der Insolvenz, hat letztes Jahr noch ein deutliches Minus mit dem Davis Cup gemacht, mit ihrem Premium-Produkt, was davor, ich nenne sie jetzt einfach mal BNP Paribas als Hauptsponsor, 18 Millionen mindestens, diese Zahl habe ich gehört, im Jahr sich hat kosten lassen für den Davis Cup. Danach hatten sie, nach Kosmos hatten sie keinen Hauptsponsor mehr, haben dementsprechend großes Minus gemacht, haben jetzt nochmal das Format angepasst, haben auf die Verbände gehört, auf die Spieler und haben zumindest schon mal wieder 2 Qualifikationsrunden vorgeschoben in dieser Heim- und Auswärtsatmosphäre. Das finde ich den absolut richtigen Schritt. Und diese unsägliche Gruppenphase, Zwischenrunde, die ja noch letztes Jahr ausgetragen worden ist, teilweise an Orten, wo nicht mal ein Heimteam ist. Wir erinnern uns, letztes Jahr in China musste Deutschland spielen, 2 Tage nach den US Open, was für ein Aufwand Kravets und Pütz da gemacht haben. Ihr wisst das alles. Das haben sie schon mal weggemacht, das ist gut. Und jetzt haben sie dieses Final Eight Turnier, das, wie ich gesagt habe, ne, ich bin kein Hater, hier gut funktioniert von der Aufmachung her. Ja, noch für die nächsten 2 Jahre hier. Das heißt, es wird auf jeden Fall 2027 und 2028 hier stattfinden. Das ist Fakt. Der Modus wird sich auch so lange nicht ändern. Die ATP und der Chairman Gaudenzi, als auch die besten beiden Spieler der Welt, die einen großen Einfluss haben mit ihren Managements aufgrund der großen Dominanz, Sinner und Alcaraz, haben letzte Woche in aller Deutlichkeit, sehr deutlich, überraschend deutlich gesagt, dass sie den Davis Cup im alten Format wollen, über einen 2-Jahres-Rhythmus gespielt. Warum sagen die das? Weil die ATP ja gerade händeringend versucht, den Kalender zu kürzen, auch in Kombination mit diesem Saudi-Arabien-Deal, sollen ja mindestens 5 kleine Turniere wegfallen und Wochen gespart werden. Wir haben hier drüber geredet. Wenn der Davis Cup über 2 Jahre gespielt wird, in dem Auswärts- und Heimformat ohne ein Finalturnier, dann spart die ATP im Kalender mindestens noch eine weitere Woche. Und das Davis Cup Finale wären ja dann wieder nur 2 Teams, also nur Belastung für die jeweiligen Spieler und die anderen hätten ja schon alle Urlaub. Dass früher übrigens auch nicht alles besser war, nach dem Motto, die Saison ist so lang, habe ich in meiner Recherche auch nochmal rausgefunden. Der erste deutsche Davis Cup Sieg 1988 in Stockholm gegen ein übermäßiges schwedisches Team mit der Nummer 1, der Nummer 5 und der Nummer 6 der Welt, wurde damals besiegt von Boris Becker, weil Charlie Steeb, die Nummer 74 der Welt, Stefan Edberg nach 0-2 Satzrückstand noch besiegt hat. Und Dieses Finale wurde gespielt Mitte Dezember. Ja, also von wegen früher war alles besser und so weiter, da waren die Belastungen auch nochmal ganz anders, ja. Da waren die Australian Open trotzdem im Januar, aber die Wertigkeit des Davis Cups war eine andere. Und die große Frage, die ich stellen möchte, ist, für wen wollen wir den Davis Cup in der Zukunft bereitstellen? Und wer möchte vom Davis Cup profitieren und wer möchte den Davis Cup genießen? Dieses ganze Format und diese Verkürzung und diese Fokussierung auch auf Digitalisierung und gutes Social Media zielt ja darauf, ein breiteres Publikum zu generieren. Okay? Und hier in Italien hast du jetzt natürlich den absoluten Tennisboom, der ist vergleichbar mit den Becker- und Kraftzeiten von uns damals, aber in der digitalisierten Welt, du hast den besten Spieler der Welt, du hast noch einen weiteren Top-10-Spieler, du hast, weiß was ich, wie viele Spieler in den Top 100 und Top 200, die starten hier ohne ihre zwei besten Spieler und sind trotzdem noch Mitfavorit. Die Halle ist voll, die Halle war auch letzte Woche voll, wenn Italien spielt, also vorgestern war komplett ausverkauft, natürlich, und es war schöne Davis-Cup-Atmosphäre. Und es gibt einen Broadcaster, der das live im Fernsehen überträgt, ein reiner Tennis-Channel, der das im linearen Fernsehen überträgt. Du hast Sky Italia hier, du hast vier weitere Fernsehsender hier, du hast 40 italienische Journalisten hier. Ja, das funktioniert hier, auch über die Tennis-Bubble hinaus. In Deutschland aber funktioniert das nicht, Wolli. Wir haben nicht mal einen übertragenen Sender. Die Rechte kosten gar nichts. Du hättest dir nur die Rechte sichern müssen. Der Deutsche Tennisverband würde die mit Kusshand geben. Und die ITF auch, weil die wollen ja Aufmerksamkeit für den Davis Cup. Ja? Ich bin hier Nichtrechteinhaber fürs ZDF. Weißt du, wie schwer es ist für Nichtrechteinhaber bei den Grand Slams diese TV-Interviews zu bekommen? Ne? Ich muss dankbar sein über alles, was ich bekomme, weil die, zum Beispiel jetzt in Paris, wisst ihr ja, Eurosport ist Rechteinhaber. Der Markus Pascher macht das immer überragend in seiner tollen Art. Und kriegt immer die Spieler natürlich, weil Eurosport zahlt einen Haufen Geld und dann macht er die coolen Interviews dafür. Alle anderen aus Deutschland fragen an, haben aber kein Recht, weil sie kein Geld zahlen. Ich krieg hier alles. ZDF zahlt ja gar nichts, weil die sind froh, dass ich hier bin und dass ein deutscher Sender was zeigt und Interviews zeigt und es einen Bericht im Mittagsmagazin gibt. Die suchen händeringend die Aufmerksamkeit, aber niemand von den normalen Sportfans und schon gar nicht von der normalen Bevölkerung in Deutschland weiß, dass überhaupt diese Davis Cup Finals gerade hier stattfinden. Wenn überhaupt, dann vielleicht ein bisschen durch meine Berichterstattung. Ich war außer den Agenturen, die DPA ist gekommen und die SED ist einen Tag später gekommen. Der einzige Journalist, ich habe 6 Vorberichte geschrieben. Okay, aber diese Vorberichte lesen doch auch nur Tennisfans. So, also der Davis Cup hat überhaupt nicht die Wertigkeit, die er haben kann. Und dieses Format, so gut es organisiert ist, und jetzt kommen wir zum springenden Punkt, es wird nie an die Davis Cup Atmosphäre herankommen, wenn nicht die Heimnation spielt. Ja? Und beim Spiel Belgien gegen Frankreich, du weißt, du bist gerade auch in Frankreich, du hast viele französische Spieler und du bist auch befreundet mit belgischen Spielern. Du weißt, Belgien und Frankreich hatten eine gesunde Rivalität. Ja? Die sind sich nicht so grün, diese beiden Nationen, historisch bedingt auch. Jetzt stell dir vor, diese Viertelfinalpartie am Dienstag hätte in Brüssel stattgefunden oder in Lyon oder in Montpellier oder in Bordeaux, in einem umgebauten Fußballstadion oder in der geilen Halle mit 5000 Leute. Ja, hier, ich war da, ich habe mir einen Satz im Stadion angeguckt, die Halle war zu 45% ausgelastet. Ja, die französische Föderation hatte 60 Fans eingeflogen, die belgischen Fans hatten 80 Fans, die waren jeweils hinter den Spielerbänken und ansonsten waren 25% des Publikums italienische Tennisfans, die das einfach Profitennis genossen haben und 15% waren aufgestockt mit Schülerklassen. Entweder waren es wirklich nur Schülerklassen oder es waren tennisinteressierte Kinder von der Föderation. Beim Deutschlandspiel war es nichts anderes. 45% Auslastung, 40 Argentinier, ne, du darfst auch nicht vergessen, diese Endrunde findet immer in Europa statt, für die Teams von anderen Kontinenten auch nochmal super krass, es findet immer auf Indoor-Hardcourt statt, auch ein Nachteil für die südamerikanischen Teams. 40 Argentinier, vielleicht sogar 50 oder 60 Deutsche. Als dann das Match nach und nach von Struff ging, kamen immer noch mal 100 Leute immer rein und so weiter. Du hast völlig recht, zum Zverev-Spiel ist das gepiekt. Da waren vielleicht 60% Auslastung. Die Stimmung war gut, ansprechend. Und zum Ende vom Doppel hin, aufgrund der Uhrzeit natürlich, waren unter 1000 Leute in dieser Halle. Ja, und würde das Doppel an einem Samstag gespielt werden in Buenos Aires oder in Frankfurt oder wo auch immer, dann wären in Buenos Aires 10.000 und in Deutschland 6.000 Leute in dieser Halle und hätten das sporthistorisch wahrscheinlich krasseste Doppel der Geschichte der Menschheit gesehen. Und so ist das gestern vor einem Mini-Publikum untergegangen, ohne dass es im deutschen Fernsehen lief. Und ich habe heute Morgen kurz vor dem Podcast mal geguckt und so weiter. Ja, es gibt ja kaum Berichterstattung darüber. Ja, also steht auch bei sportschau.de, es steht bei ZDF.de, die Bild-Zeitung und so weiter. Ja, okay. Aber nicht ansatzweise hat es die Wertigkeit, die diese sportliche Leistung, zu der wir jetzt gleich nochmal kommen, gewürdigt werden sollte. Und natürlich bin ich jetzt hier vor Ort und auch erdrückt von den Eindrücken und so weiter. Aber ich habe weiterhin Bauchschmerzen. Ich habe weiterhin Bauchschmerzen bei diesem Produkt. Die geben sich alle Mühe. Aber es wird dem Format um diese hässlichste Salatschüssel der Welt einfach nicht gerecht.
Ja, also verstehe ich deine Punkte. Es ist jetzt halt die Frage, ob du jetzt die Rosinen an Stimmungserfahrungen rausgepickt hast beim Heim- und Auswärtsformat oder ob es immer so gut ist. Also, weil du hast da sicher auch die Beispiele, wo du jetzt sagst, okay, brauchst du dieses Teil jetzt, wo auch immer du dann spielst. Ich fand gestern einfach.
Du meinst jetzt aus Spielersicht? Du meinst jetzt aus, du bist die deutsche Nummer 2 und du musst im Abschiedskampf nach Südkorea oder was meinst du?
Ja, das hast du aber jetzt ja auch. Also vor der Endrunde hast du die Reisen auch. Die Frage ist, ob man das wieder in den Kalender integrieren kann, ob das Preisgeld dann auch so gewährleistet ist, wie es jetzt ist, weil da gab es ja auch eine Änderung vor ein paar Jahren, die das Ganze auch extrem attraktiv gemacht hat.
Das kann die ITF deswegen übrigens nicht halten, ne? Also das, was Cosmos da angeboten hat, das kann die ITF nicht halten. Es gibt jetzt zwei neue Sponsoren auch auf der Sponsorenwand hier, die sind neu dazugekommen per Pressemitteilung vor dem Turnier, eine große Kreditkartenfirma und ein Automobilhersteller. Und die werden das auch nach oben gepusht haben, wieder die Finanzen. Aber rosa-rot ist das noch lange nicht.
Ja, also ich fand es jetzt halt auch ziemlich gut, wie gesagt, einfach zu schauen. Und dass es jetzt in den nächsten Tagen halt mit dem Team weitergeht und du auch relativ schnell dann die Entscheidung hast, wie halt bei einem normalen ATP-Turnier. Und deswegen hat mir das komprimierte Format auch gefallen.
Verstehe ich aber auch. Wie gesagt, ich stehe hier halt auch unter den Eindrücken und ich bin ein Liebhaber des alten Davis Cups. Ist auch alles okay so. Es kann ja, wie gesagt, sein, dass nach 2027 wir wieder dahin zurückkommen, zu diesem alten Format, komplett zu Ende gespielt, über 2 Jahre, was dann auch das Commitment der besten Spieler wahrscheinlich erhöhen würde, wenn du nur, ich meine, ne, Sinner hat es jetzt 2-mal gewonnen, hat, obwohl die hier zu Hause spielen, das aus Belastungsgründen abgesagt. Wenn du vielleicht nur alle 2 bis 3 Jahre die Chance hast, den Davis Cup zu holen, dann sagst du dir halt, ja komm, vamos, das ist eigentlich eine gute Sache und wenn das dann wieder in den alten Modus zurückgehen sollte, aber mit Best-of-3 Matches, um die Belastung nicht mehr so ausufern zu lassen und auch die TV-Zeiten nicht mehr, weil früher hat das total zum Zeitgeist gepasst, ne? Also jetzt zum Beispiel diese Relegationspartie 1987 zwischen Becker und McEnroe, die so legendär war, 6 Stunden 21, ja, die wurde komplett in der Nacht vom deutschen Fernsehen übertragen und die Leute haben mit einer Millioneneinschaltquote vor den Fernsehern gesessen. Das wird natürlich heute nicht mehr funktionieren. Ich sag's euch auch ganz ehrlich, wenn das gestrige Spiel im Fernsehen übertragen worden wäre, das kann kein Sender in der heutigen Zeit mehr leisten. Also auch wenn das Format kürzer wäre, ja, das fing um 17.30 Uhr an und und der Matchball war um 1.03 Uhr. Kein Sender würde diese Davis Cup Partie im linearen Fernsehen 8 Stunden lang übertragen. Wenn es das im Fußball gäbe, würde es vielleicht passieren. Oder Wintersport hat auch eine große Lobby in Deutschland. Das wird auch morgens von 8 Uhr bis 17 Uhr übertragen. Warum auch immer. Aber Tennis nicht mehr. Deswegen, um zurück zu der ursprünglichen Frage zu kommen, für wen machen wir den Davis Cup? Ja, und ich sage, wir werden sowieso so gut wie nie aus der Tennisbubble herauskommen. Ja, dann macht das Format doch für die Tennisbubble. Ja, und da sage ich, sind 80% für das alte Format. Und dann macht es so mit Best of Three. Und wenn das Event dann peakt, ja, und es eine geile Partie gibt, dann schwappt es sowieso in die normale Sportwelt rein und dann hast du die Aufmerksamkeit. Ja, und das ist, glaube ich, das, was passieren sollte. Ja, zum Beispiel Maradona hat 2016 sich nach Kroatien einfliegen lassen zum Davis Cup Finale von Argentinien und hat sich 3 Tage lang mit kroatischen Fans gefoppt und von Del Potro so Schläge nachgemacht und so weiter. Und das hat jeder TV-Sender auch gezeigt. Ja, gut, egal. Bevor ich mich noch weitere 5 Minuten in Rage rede, ich glaube, der Punkt ist klar. Trotzdem sollte auch für euch deutlich sein, hier ist alles gut und gut organisiert. Und Alexander Zverev hat auch gesagt, auf eine Frage von mir, er möchte nicht immer als Hater gelten und er möchte nicht immer sagen, wie scheiße das neue Format ist, aber die Emotionen, die er in dem alten Format gespürt haben, haben ihm persönlich besser gepasst. Derselbe Mensch hat aber auch gestern beim Doppel Emotionen gezeigt auf der Bank, die man so von Sascha auch nicht regelmäßig sieht. Der hat auf der Pressekonferenz gesagt, ich wusste irgendwann gar nicht mehr, was im Doppel abgeht, und hat die deutsche Fahne genommen nach dem Matchball, hat sie aufs T-Feld gelegt, auf der eigenen Hälfte, hat Kevin Kravets umarmt, als wären sie gerade zusammen, keine Ahnung, Papa geworden oder so, hat den fast erdrückt und hat natürlich auch sehr, sehr positive Emotionen gespürt, hat aber auch in der Pressekonferenz nochmal deutlich gemacht, dass er es noch schöner gefunden hätte, wenn diese Emotionen nicht nur 900 Leute, sondern vielleicht 10.000 Leute in Buenos Aires dann gegen ihn gespürt hätten. Ja, zum sportlichen Volley. Am Ende war es so, das hätte ja in beide Richtungen gehen können. Im Doppel ist ja sowieso, du hast das hier schon so oft erklärt, vieles 50-50, da müssen wir jetzt auch nicht groß in die Analyse gehen. Das hätte, wir hätten hier genauso sitzen können und wir hätten das auserklären müssen, des deutschen Teams. Aber wenn man nur den Tiebreak sieht, 6-3 Führung, 6-6 bei 6-7 Matchball abgewehrt und dann ging es so weiter. Also die haben Matchball abgewehrt, Tim Pütz hat einen Matchball abgewehrt mit 2. Aufschlag und 200 km die Linie entlang gestriffen, nachdem die argentinischen Fans 2-3 Mal auch reingerufen haben. Also da war Doppelfehlergefahr für jeden Spieler der Welt in der Luft zu spüren. Ne? Stell dir das mal vor, es steht 8-9, du servierst gegen den Matchverlust deiner Nationalmannschaft und 5 Argentinier rufen rein, da wird der Arm ja sowas von schwer und dann zimmert der das Ast da die Linie entlang. Brutal. Und auch der Matchball war ja am Ende mit einem Close Call von Pütz mit einer Vorhand down the line die Linie noch geschliffen und dann sind alle so wahnsinnig ausgerastet. Die Deutschen schon. Und ich habe mir dann später mal überlegt, was passiert wäre, wenn die Argentinier gewonnen hätten, weil die sind ja nochmal viel emotionaler. Ja, also es war krank. Und Zverevs Leistung ist nicht hoch genug einzuordnen, wie er da rausgekommen ist. Ich habe da schon mal angedeutet, ja, gegen einen Spieler, gegen den er 1-3 spielt, bei 0-1 Rückstand, da rauszukommen und 6-4, 7-6 zu gewinnen. Und der Tiebreak war mit das Beste von Sascha, was ich dieses Jahr gesehen habe, seit den Australian Open.
Ja, also erstmal das Doppel an Dramaturgie kaum zu übertreffen. Man hat auch wieder gesehen, wie wichtig der Aufschlag ist. Beide Teams sind eigentlich zeitweise durch ihre Aufschlagspiele durchmarschiert, speziell die Argentinier im ersten Satz. Und dann sind es halt, ja, wirklich 1-2 Punkte, die dann entscheiden. Mhm. Der Matchball, du hast es angesprochen, noch ein unfassbarer Reflex von Kravets. Und in diesen Drucksituationen haben die 4 so viele gute Bälle und so viele gute Entscheidungen unter Zeitdruck getroffen. Das war sensationell. Mut wurde belohnt. Du hast es angesprochen. Pützis 2. Aufschlag beim Matchball gegen. Ja, Nerven aus Stahl. Und Sascha hat natürlich auch seinen Anteil gehabt mit seinem 1-1. Ich finde, ja, Körpersprache und Energie hat da noch ein bisschen Luft nach oben, weil er hat eigentlich vor allen Dingen im ersten Satz so dominant gespielt, so gut serviert und dann im zweiten 3, 4, 5 Fehler gemacht, die er vielleicht hätte vermeiden können. Aber da, ja, ist es auf der einen Seite beeindruckend, mit welcher Lässigkeit, Leichtigkeit er über den Platz geht, mit welcher Selbstverständlichkeit. Aber manchmal würde halt so ein bisschen mehr positive Energie, glaube ich, speziell in so einem Teamwettbewerb einfach die anderen an der Seite auch nochmal ein bisschen mehr anzünden. Das war einfach mein Eindruck, aber du hast es gesagt, im Tiebreak ist einfach die spielerische Qualität top, top, top. Und
deswegen, ich verstehe, was du sagst, ja. Er hat ja auch den Schläger geschmissen in der Phase im zweiten Satz bei 4-4, wo er zwei, dreimal die Rückhand nicht richtig trifft oder die im Netz hängen bleibt bei Chancen in Richtung Break zu gehen und so weiter. Aber da siehst du halt einfach auch, dass der Druck da schon da ist, ne? Also Zverev hat früher viele Schläger geschmissen, sehr viele Schläger geschmissen, aber in den letzten Jahren ist das ja eine Rarität geworden, so dass man das auch nochmal in Relation setzen kann, dass da der Druck durchaus da war, ne? Du entscheidest dich als Nummer 3 der Welt hier mitzuspielen, die extra Woche zu gehen, du bist der Top-Favorit, Alcaraz sagt ab, und da steht das deutsche Team schon mit dem Rücken zur Wand. Das kann ich sogar einigermaßen nachvollziehen. Und ja, ich habe auch gesehen, der Junge braucht immer so ein bisschen auch, um in diesem Umfeld warm zu werden, ja? Also die wollen ja alle, dass er hier ist. Und es gab ja auch Anzeichen von Kritik noch aus Turin, inwieweit er dieses Event hier ernst nimmt, weil er da wiederholt gesagt hat, er ist nur da, weil die Spieler ihn gefragt haben. Das kann man auch ein bisschen relativieren, weil die Spieler hier auch sagen, naja gut, ja, wir wollten schon, dass er spielt, aber ne, also er muss das auch selbst wollen und so weiter. Und dass er dann nach der Niederlage gegen Felix Auger-Aliassime auch sich zu so einer Aussage hat hinreißen lassen, wo er gesagt hat, dann nochmal, ja, die Jungs haben mich gefragt und deswegen spiele ich es halt jetzt einmal. Weißt du, so halt, dieses Dings. Und dann geht das über die Agenturen und dann werden erste Zweifel laut und so weiter. Aber ich kann hier mit hundertprozentiger Überzeugung sagen für euch vor Ort, dass der Junge hier eine Einstellung an den Tag legt, die nur ein Topspieler an den Tag legen kann. Und zwar, er geht jetzt nicht krass als Sympathieträger mit Gesten vorneweg, dass er alle umarmt und der Teamleader ist und Witze macht und Friede, Freude, Eierkuchen spielt, sondern er geht hier vorneweg als Spieler, der nachts ankommt von seiner Stiftung, am nächsten Tag die Presseverpflichtung alle ordentlich erfüllt, in der Pressekonferenz auf eine offengestellte Frage eines argentinischen Journalisten nach der Favoritenrolle nach vorne guckt, nach links guckt, Struffi anguckt und sagt, Struffi, übernimm du mal. Ja, also den Spieler auch in den Vordergrund holt, der ja auch als Mr. Davis Cup die letzten Jahre die meisten Spiele gemacht hat. Der danach, 2 Stunden ist Deutschland auf dem Trainingsplatz angesetzt, 3 Stunden 10 trainiert mit kurzen Pausen. Ja, um ein erstes Gefühl zu bekommen hier. Am nächsten Morgen auf Center Court das erste Mal spielt, eine Einheit hinlegt, die hatten nur 70 Minuten mit Struff. Wally, da war eine Intensität und ich bin jetzt seit Paris nicht mehr gereist, aber ich habe in den letzten 8 Jahren bestimmt 60 Trainingseinheiten gesehen von Sascha. Seit 2018 auf allen Grand Slam Turnieren und deutschen Turnieren. Und ich habe noch nicht einmal so eine Intensität im Training gesehen. Ja, du hast ja nur eine Stunde Zeit, muss ich dir als Profispieler nicht erklären. Warm-up, Aufschläge, Returns und danach haben sie Punkte gespielt. Ja, das war eine Qualität in diesem Satz, die war brutal. Ja, und so geht er halt da voran. Und alles das, was diese Gerüchte waren, wie nimmt er das ernst und so weiter, konnte ich eigentlich schon nach 24 Stunden, nach 30 Stunden entkräften. In Kombination mit der Leistung und dann auch, wie er mitgefiebert hat bei dem Doppel, kannst du sagen, halt, der ist hier, um das Ding zu gewinnen. Ja, und das wird er dann vielleicht auch wieder natürlich auch ein bisschen für sich nutzen. Ist auch okay so. Aber es profitieren ja alle davon. Ein Davis-Cup-Erfolg wäre in Relation zu dem, was der Davis-Cup eigentlich ist, mit der größte Erfolg, den er hat in seiner Karriere. Neben den World ATP-Tour Finals-Siegen und dem Olympiasieg.
Ja, die Punkte, die du genannt hast, die sind völlig, völlig glasklar. Ich glaube, da braucht man nicht drüber sprechen. Das mit den Gerüchten hätte mich jetzt wirklich sehr stark gewundert und hört sich für mich so ein bisschen nach Mediengeschwätz an, weil Da wird dann irgendwie aus irgendwelchen Aussagen was gemacht, wo nichts ist.
Aber er fällt auch dann da drauf rein, ne? Weil, also es ist halt so Frust gegen Oge Aliassim, Pressekonferenz. Er kennt die Agenturjournalisten, die müssen einen Nachdreh schreiben. Die Bild-Zeitung sitzt auch da drin. Und der Satz wird dann halt, ja, es ist Mediengeschwätz, gebe ich dir recht als Journalist, so. Aber wenn der Satz halt gesagt wird, dann nutzt du den Satz halt in deren Berichten. Und dadurch entsteht dann ein Narrativ. Gerüchte war vielleicht sogar das falsche Wort. Es gab ja keine Gerüchte, dass er sich hier nicht anspricht.
Beim Team wird das nicht ankommen. Und das ist auch das, was mich in vielen Fällen halt beeindruckt. Ich habe es gesagt, er hat im Tannenhof ganz locker gespielt und du siehst einfach eine Qualität, die unfassbar und faszinierend ist. Und trotzdem glaube ich, dass er dem Team und sich noch mehr helfen kann mit ein bisschen mehr Raffa-Energie. Weil es gibt einfach Situationen nach Fehlern. Ja, jeder darf so sein, wie er ist. Und ich möchte das auch überhaupt nicht kritisieren. Aber das, was mir einfach als mitfiebernder Zuschauer auffällt, ist, dass ich ein bisschen mehr noch mitgerissen werden könnte durch weniger negative Gesten nach leichten Fehlern. Ja, jeder weiß, dass es ein leichter Fehler war, mein Gott. Aber einfach, wenn ich bei Rafa hätte ich das nicht gesehen. So. Der hätte nicht den Schläger fallen lassen, wenn er bei 4-4-30 beide einen Fehler macht im Davis Cup. Der hätte sich umgedreht und jeder hat gesagt, ja komm, geil, weiter geht's. Und nach einem leichten Fehler dann mit hängenden Schultern zum Seitenwechsel, ja, das ist halt ein bisschen seine Art und es ist halt auch eine imponierende Coolness manchmal, weil er es dann halt trotzdem macht, weil er die Qualität hat. Aber ich glaube, dass er einfach die Leute um sich herum noch ein bisschen mehr mitnehmen könnte. Wo halt vielleicht auch sein Naturell da ein bisschen gegensteuern müsste oder das ein bisschen verändern müsste, vielleicht für den Davis Cup, weil ich glaube, es würde ihm extrem viel helfen. Also ihm auf dem Platz, seinen Teamkollegen, den allen, die da nicht nur Spieler sind, sondern im gesamten Team und halt auch als Zuschauer. Ja, würde es, glaube ich, noch mehr begeistern. Aber das waren nur meine 2 Cents in der Beobachtung.
Verstehe ich zu 100%. Flo Rindelbacher als Patreon hat eine Hörerfrage gestellt, die ich vergessen habe zu nennen, aber die wir schon ausführlich beantwortet haben. Aber ich lese sie trotzdem vor. Hello, was sagt ihr zum aktuellen Stellenwert des Davis Cups? Mir kommt es so vor, als würde das keinen mehr interessieren. In Klammern zumindest in Deutschland. Halle in Bologna scheint ja voll zu sein, aber an vielen geht der Davis Cup leider vorbei. Oder? Fragezeichen. Und dann hat Flo praktisch die Frage gestellt, die ich ohnehin ja an diesem Monolog so ein bisschen versucht habe zu beantworten. Die Petra hat gefragt...
Zu der Frage. Also du hast es ja auch so ein bisschen mit dem Format erklärt.
Und dass es kein Rechteinhaber gibt in Deutschland zum Beispiel.
Ja, aber es hat auf jeden Fall auch was halt mit Marketing auch zu tun. Wenn es mit zu wenig Leuten ankommt, dann ist es auch zu schlecht vermarktet.
Vom DTB oder vom Weltverband?
Weltverband hat eine größere Reichweite und mehr Budget, würde ich sagen. Mhm. Deswegen erstmal bei deren Seite. Aber ja, ATP Finals ist auch ein einwöchiges Event. Und da werden andere Räder gedreht.
Voll. Das ist halt auch manchmal der Unterschied zwischen ATP und ITF, ne? Und Patreon Petra hat gefragt, ob ich das Reisen hier vermisst habe. Das wurde, glaube ich, auch deutlich hier in meinen Anekdoten und so auf jeden Fall. Wird auch nächstes Jahr wieder einiges dazu kommen. Kann ich das eigentlich schon sagen? Ja, ich kann schon sagen, weil es eigentlich schon glatt ist. Das ZDF hat mich auch gebucht für die Olympischen Spiele in Mailand. Als Reporter für Sportpolitik und Doping tatsächlich. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich vorher nach Australien kann, weil sich das ein bisschen oder nur vier Tage zwischen Australian Open Finale und Beginn Olympia wäre ein bisschen tough. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Und meine Auftragslage, das war deine nächste Frage, Petra, ob die gut ist. Ich bin sehr zufrieden. Das ZDF hat mich hier gebucht für TV-Interviews. Ich habe am Dienstag TV-Interviews gemacht mit Sascha Zverev und Michael Kohlmann. Exklusive Interviews, die sind auch alle gut gelaufen. Hatte davor schon Bammel auf jeden Fall, weil ich wollte, dass das gut wird und ich hier ja auch alleine bin, ohne Kameramann. Und da ist mir der Arsch schon ein bisschen auf Grundeis gegangen, schon Stunden vorher, und war sehr, sehr nervös. Und das war gestern schon viel, viel besser, auch zur späten Uhrzeit. Kravitz, Pütz und Kohlmann haben noch sich Zeit genommen, obwohl es 2 Uhr nachts war, für TV-Interviews. Die sind mittlerweile auch auf zdfheute.de im Artikel online und als eigenständiges Video. Pusht die gerne auch mal, geht auf zdfheute.de, klickt die Videos an, das hilft mir natürlich auch. Und ansonsten habe ich hier für Zeit Online, für Eurosport und für den Tagesspiegel geschrieben und werde das auch weiter tun. Und ihr könnt euch das natürlich vorstellen, falls das deutsche Team, also heute haben erstmal die Agenturen übernommen, ich schreibe gleich noch einen Nachdreh, und falls das deutsche Team gegen Spanien das Finale erreicht, dann wird es natürlich auch nochmal für mich sehr lukrativ hier. Und dann würde ich auch sagen, beenden wir den öffentlichen Teil dieses Podcasts und sprechen gleich noch wenige Minuten über den nächsten Gegner Spanien für unsere Patreons. Ihr könnt uns unterstützen unter www.patreon.com/advantagepodcast. Ich sage herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, für alle Unterstützer dieses Podcasts. Die Hörerzahlen sind toll und habe auch gestern im Stadion Wally an der deutschen Fangruppe 5, 6 Leute getroffen und 2 davon haben mich sogar erkannt. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie du.
Bei mir wäre es nur einer gewesen, aber okay.
Das stimmt nicht. Ich habe es ja auch letztens. Also immer wenn ich bei dir bin, erkennen dich Leute im Tennis-Business. Genau. Das letzte Wort hast wie immer du.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen dem deutschen Team alles Gute noch. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Und danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.